hatten eine kurze Zeit auch King Charles bei uns im Captable. Hat einer der Shareholder dort einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben Kunden, die öffnen die App 26 Mal am Tag. Das ist ein Behavior, das wollten wir erzeugen.
80% der globalen Arbeitnehmer arbeiten in operativen Berufen. Häufig nicht, wie du und ich vielleicht, im Büro, sondern am Fließband, an der Theke, im Supermarkt, an der Kasse und.
Wir haben so einen Prototypen gebaut, haben den Kunden gezeigt, die fanden das kacke und haben dann so lange rumgeschraubt, bis es gut funktioniert und haben dann erste Pilotverträge mit Kunden gemacht.
Und all die müssen auch mit ihren Chefs kommunizieren, müssen die Informationen über die ganze Firma bekommen. Wenn du mehr als eine Handvoll Leute im Team hast, weißt du, wie schwer es ist, Informationen von A nach B zu bringen.
Zum Beispiel ein sehr, sehr großes Retail-Unternehmen. Da haben uns Mitarbeiter geschrieben, hey, ich fühle mich zum ersten Mal Teil dieser Organisation und zum ersten Mal bin ich Teil eines Großen.
Mein heutiger Gast, Benedikt Brandt, hat eine App gebaut, wenn man so will. Am Ende ist es eine Softwarelösung, die aber beim Arbeitnehmer als App auf dem Handy ist, namens Flip.
Covid hat jedem gezeigt, okay, ich erreiche die Leute wirklich nicht. Es gab ein paar große Firmen, die ich besser nicht nenne, die haben ihre Mitarbeiter einberufen, um ihnen zu sagen, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen.
Hat dafür mehr als 60 Millionen von Investoren eingesammelt, hat inzwischen Firmen dazugekauft, wachsen rapide. Und wir sprechen heute mal darüber, wie kommt man auf die Idee zu sagen, hey, lass uns mal eine App für die Arbeitnehmer da draußen bauen, dass die ihren Urlaub schneller beantragen können und zwar digital, dass die nicht mehr Zeit stempeln müssen, dass die alle Infos auf einen Blick finden und wie kann ich mich in so einem Markt überhaupt etablieren?
Ich glaube nicht, dass du jetzt eine App bauen kannst und sage, ich roll die direkt mit einem Kunden auf 100.000 Nutzer aus. Das geht nicht.
Wie fokussiere ich mich? Weil eigentlich muss ich ja so viele Sachen parallel bauen. Und bin ja sehr offen darüber gesprochen, was alles funktioniert hat und was vielleicht auch nicht funktioniert hat und seine Learnings geteilt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du bei dieser Episode eingeschaltet hast. Du hörst Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und ich will gar nicht so viel weiter um den heißen Brei reden. Hier gibt's die Learnings von Benedikt Brandt. Viel Spaß bei dieser Episode Unicorn Bakery. Bene, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Hi.
Jetzt sind wir irgendwie, mussten gemeinsam wandern gehen und hier und da. Jetzt haben wir es irgendwie doch mal geschafft, weil so häufig bist du ja dann gefühlt nicht in Berlin. Ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir es jetzt machen. Ihr habt gerade neue Finanzierungsrunde gemacht. Ihr habt, bei euch passiert gerade viel. Ich glaube, wir haben einige Themen, über die wir sprechen können. Im Intro schon kurz gesagt, am Ende macht ihr eine App oder Software generell, aber häufig in App-Form, die dann beim Mitarbeiter landet, der zum Beispiel McDonald's irgendwie die Burger brät oder am Fließband oder ähnliches arbeitet und von mir aus der Verwaltung Informationen braucht, um irgendwie arbeiten zu können, wo ich alles schnell auf einen Blick brauche, wie zum Beispiel Urlaub und hier und da. Und dann scheint der erstmal zu laufen. So, wenn wir das mal so hinhaben. Wir müssen aber darüber sprechen, wie kriegt man sowas zum Laufen? Wie entwickelt sich das alles? Warum ist da jetzt gerade eigentlich dieses Momentum da? Und deswegen erste Frage vorneweg, wie würdest du eure aktuelle Stage und Phase beschreiben?
Gute Frage. Ich glaube, also wir sind gerade in der Skalierungsphase und Internationalisierungsphase. Ne? Also jetzt, gerade wenn du Q2 anguckst, 50% vom Umsatz sind international. Ich glaube, das global aufzubauen, vor allem sehr partnerorientiert, da sind wir gerade drin und gerade sehr stark einfach die Bereiche zu skalieren, schauen, dass die KPIs in dem Bereich stimmen und wenn sie stimmen, dann im Endeffekt die Bereiche etwas weiter aufbauen. Und genau, ich glaube, das ist so die Phase, in der wir drin sind. Ich glaube, den Product Market Fit, ich glaube, den haben wir und genau, und ja.
Wie fühlt sich die Phase für dich an?
Boah, ich glaube, also gut, also macht richtig Bock, muss man wirklich sagen. Also macht richtig Spaß. Und ist, glaube ich, auch so nochmal eine neue Challenge, ne? Wenn du es anguckst, so die Early-Phase, wo du die ersten Kunden quasi für dich gewinnen musst und überzeugen musst, die ist glaube ich, vorbei. Wir starten jetzt einige Weltkonzerne global aus. Das sind dann schon coole Projekte, das macht sehr Spaß. Gleichzeitig haben wir schon auch einen repeatable Funnel und verdienen auch ganz gutes Geld in mehreren Segmenten noch. Nicht nur die ganz großen, sondern auch die kleineren machen auch Spaß. Genau, und sind da ganz gut unterwegs, glaube ich.
Mir fehlt noch der Moment, wo du sagst, ja, aber manchmal ist es trotzdem ein bisschen viel.
Boah, ja, wir kennen uns ja. Ich habe immer ein gutes Pensum und glaube schon auch, dass es darum geht. Ich glaube schon, dass man insgesamt, ich glaube, wenn man nicht absolut Vollgas gibt, dann kann man nicht gewinnen. Und ich glaube, man kann den ganzen Markt auch outworken. Und das kann man als Company, aber kann man vor allem auch als Gründer vorne dran, ja.
Stehst du dazu, dass man sagt, okay, ist halt Marathon kein Sprint? Also wie balancierst du, dass du sagst, okay, ich weiß, hohes Pensum, aber ich weiß auch, ich habe irgendwie bis zu einem gewissen Grad limitiert Batterie und Energie. Wie gehst du mit Phasen um? Denkst du in Phasen? Sagst du, nee, ich muss jetzt einfach irgendwie durchziehen und zwar die ganze Zeit? Wie gehst du damit um?
Boah, ich glaube, ich bin ja vom Typ schon hohe Intensität und das glaube ich auch schon dauerhaft. Ich glaube, man wächst halt mit seinen Aufgaben, ne? Also du beginnst mit einer gewissen Belastungsgrenze und die wächst halt über Zeit. Und das ist, glaube ich, so wie die Firma mit wächst, wächst auch als Person. Und das ist, also, ich glaube, man darf sich nicht ausbrennen, das ist richtig, aber ich glaube, in dem Moment, wo man als Gründer etwas ablässt, dann lässt auch die Firma etwas ab. Und ich glaube, zu dem Punkt will ich es nicht kommen lassen. Auf gar keinen Fall, weil wir wollen gewinnen und whatever it takes, ja.
Und wenn du dir das so anguckst und was ist für dich die Motivation dahinter, da immer weiter durchzuziehen? Weil ich bin mir sicher, es gibt trotzdem Momente, so ich kenne das von mir selber, wenn irgendwie viel zusammenkommt, man macht, dass man sich die Frage stellt, so hey, lohnt sich das gerade, wofür mache ich das gerade eigentlich? Was ist so, wenn du so ganz ehrlich zu dir selber bist, so der härteste Motivationsfaktor, der sagt, okay, das ist, warum ich das mache?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe meine zwei Großväter. Der eine, der bis in die 90er auch an seinem Unternehmen gewerkelt und gebastelt hat und jeden Morgen um 7 in der Stochmethode seine E-Mails geschrieben hat, der heute noch extrem fit ist und einfach sehr am Zahn der Zeit noch war. Und mein anderer Großvater, der klassisch in die Rente gegangen ist, bei IBM gearbeitet hat und dann, glaube ich, so ein bisschen die Lebensaufgabe nicht mehr hatte, der im Verhältnis sehr schnell gealtert ist. Ich glaube, also ich bin ein großer Fan von, glaube ich, diesem lebenslangen Arbeiten. Ich glaube, dass Menschen brauchen eine Aufgabe und brauchen eine Berufung auch. Deswegen ist das ein Beruf. Ich glaube, für mich selber ist es jetzt, ich glaube, wir könnten nicht an einem größeren Markt arbeiten. Also 80% der weltweiten Belegschaft sind operative Mitarbeiter. Also das ist natürlich ein Markt, der so groß ist, von Rewe, den Kassierern von Rewe an der Kasse, bis die Leute, die bei McDonald's den Burger braten, bis zu den Mitarbeitern, die bei Porsche oder Bosch am Getriebe arbeiten. Das ist, ich glaube, wir haben so einen Riesenmarkt und das ist auch so eine Gruppe, die so vergessen wurde in der Vergangenheit und so unterdigitalisiert ist und, glaube ich, auch noch aus dem alten Zeit kommt, was das Zusammenarbeitsmodell ist, noch viel hierarchischer. Das ändert sich gerade ganz stark. Also wir sind da gerade in einem richtigen Wandel drin, was voll spannend ist, wo früher im Band war super hierarchisch, wenn der Mitarbeiter nicht gespurt hat, der wurde einfach morgen ausgetauscht. Heute findest du nicht mehr so leicht einen guten Mitarbeiter. Oder jemand, einen guten Storeleiter im Retail. Und diese Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen werden langsam eine rare Ressource und werden langsam auch so behandelt, wie es sich eigentlich gehört. Und da findet ein großer Change statt. Da zieht langsam so das Thema New Work. Die Gedanken ziehen da schon langsam ein. Und da wandelt sich sau viel. Und das ist extrem spannend, damit teil zu sein und irgendwie da mitzuwirken. Und auch diesen Wandel in den Unternehmen herbeizuführen, ne? Und die so in die neue Zeit mit zu begleiten und das eigentlich zu enablen, ist eine Herausforderung, die extrem erfüllend ist. Und ja.
Würdest du sagen, das Momentum kommt jetzt gerade immer mehr und ist deswegen da und hilft euch? Oder ist das was es vor Jahren schon gab und deswegen habt ihr mal begonnen und jetzt nimmt das gerade zu? Also lass uns das mal einordnen, weil ich meine, ihr baut jetzt auch schon ein paar Jahre an der Firma. Lass uns mal einordnen, wie das damals war vom Momentum her. War das eher, ihr habt das antizipiert, dass das in ein paar Jahren kommen wird? Oder war das ein, hey, man sieht das schon, deswegen springen wir auf eine Welle mit drauf und hoffen, dass die Welle größer wird und setzen da die Wette drauf? Was war so ein bisschen der Werdegang auch von, wir bauen jetzt diese Firma?
Ich glaube, was wir angefangen haben das noch nicht so viele Leute so gesehen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin also 2018, 2019 bei Porsche raus, also 2019 habe ich angefangen, Vollzeit bei Flip zu arbeiten oder Vollzeit Flip anzugehen als Company, als Gründer. Davor haben wir schon ein halbes Jahr das nebenher gemacht. Ich glaube, also damals wir haben den Need bei Porsche erkannt, ne? Die Leute bei Porsche, die quasi verschiedenste Kanäle hatten, meistens über Social Media, wo teilweise Firmeninformationen geteilt wurden, das damals ein großes Problem war. Und wo wir gesagt haben, okay, wir wollen, also das muss erstmal auf ein anderes Level gehoben werden. Gleichzeitig kam aus den verschiedensten Werken auch immer Needs für verschiedenste Apps. Die einen wollten eine Schichtplanungs-App, die anderen wollten das. Und es war klar, wir haben gesehen, 10 Apps wird es nicht auf dem Handy geben, nicht auf dem privaten Smartphone von Mitarbeitern, weil das ist das, wo man ihn erreicht, wo der Mitarbeiter auch erreicht werden möchte. Und das braucht aber ein paar Regeln und ein paar, es muss gut funktionieren. Und es muss ein Angebot sein, das sehr attraktiv ist. Also das heißt, ein Mitarbeiter muss es nutzen wollen, den kannst du dich dazu zwingen. Also, und das zu schaffen, haben wir im Markt nicht gesehen und gesagt, okay, wir legen los damit. Dann kam natürlich Covid. Covid hat eben gezeigt, okay, ich erreiche die Leute wirklich nicht. Es gab ein paar große Firmen, die ich besser nicht nenne, die haben ihre Mitarbeiter einberufen, um ihnen zu sagen, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen in der Corona-Zeit, was natürlich so semi-clever war, aber das hat einfach den Need gezeigt, dass du die Leute nicht erreichst. Und gleichzeitig, du kennst es, die Tool-Landschaft wächst in diesen ganzen Companies und der Mitarbeiter sagt, hey, ich will es so einfach wie nur möglich haben. Gib mir eine Lösung, ein Front, das alles für mich zusammenführt. Auf mehr habe ich gar keinen Bock. Und was auch völlig verständlich ist, der Mitarbeiter denkt ja nicht in 10 verschiedensten Zeilen, der denkt in seinem Employee-Lifecycle und den wollen wir halt so gut wie es geht eigentlich damit begleiten. Ne?
Ich meine, das, was ihr baut, ist ja am Ende eine Suite an Tools. So, ihr müsst mehrere Tools zusammenführen in einer App, weil sonst habt ihr quasi nicht den vollumfänglichen Funktionsumfang. Was würdest du, oder wie seid ihr da zu Beginn rangegangen? Du hast gesagt, ihr habt Needs identifiziert, es gäbe irgendwie die Möglichkeit, 10 verschiedene Apps zu bauen. 2 Fragen. Die erste ist, worauf habt ihr euch zu Beginn spezialisiert? Und die zweite Frage ist, oder habt ihr euch spezialisiert? Muss man erstmal als offene Frage stellen. Und die zweite Frage ist, habt ihr das mit Pilotkunden gebaut oder habt ihr gesagt, hey, nee, dadurch, dass wir es schon gesehen haben, wissen wir eigentlich, was wir brauchen. Deswegen legen wir jetzt mal los und closen dann parallel die ersten Kunden im Vertrieb.
Also, wir haben es in so 3 Value Pillars aufgeteilt. Reach, also die Mitarbeiter erreichen, mitzunehmen. Engage, diese Bottom-Up-Motion zu erzeugen. Und also, der beste Content kommt von unten. Der kommt, muss man ehrlich zugeben. Also Mitarbeiter haben Ideen, Mitarbeiter bemerken, dass es ein Problem gibt in der Schicht. Mitarbeiter weisen darauf hin, dass Produkt X, Y, Z fehlerhaft ist oder immer wieder zurückkommt. Und das dritte ist Transform. Also Reach, Engage, Transform, das sind so Value Pillars. Nachdem wir das Produkt auch bauen und nachdem wir das auch strukturieren.
Natürlich, heute oder damals auch schon?
Ja, also wir haben erst mit dem Reach-Gedanken erstmal anfangen, erstmal beim Mitarbeiter sein. Das war der wichtige Punkt. Und erstmal dem was liefern, was der eigentlich braucht, ne? Und das ist schon, wir sind nachher eine soziale Lösung, ne? Also, und wir führen natürlich nachher unfassbar viele Mitarbeiter zusammen und sind natürlich auch ein zentraler Punkt für den. Wir wissen, die Firma auf dem Handy vom Mitarbeiter. Also, und das, genau, also das hat natürlich, waren wir nicht von Tag 1, aber waren schon immer ganz klar, dass das unser Ziel ist, dass wir uns dahin bewegen wollen. Und genau, haben, glaube ich, immer mehr Value von diesem Employee Lifecycle für uns gewinnen können. Und begleiten jetzt heute den Mitarbeitern von Preboarding. Der Mitarbeiter unterschreibt seinen Arbeitsvertrag, kriegt gleich ein Video vom CEO, hey, schön, dass du da bist, wird richtig damit eingebunden und bis zu seinem ersten Arbeitstag. So im Durchschnitt übrigens, also eine No-Show-Rate im Retail-Bereich ist so 25% im Durchschnitt. Also 25% der Mitarbeiter kommen nicht zum ersten Arbeitstag. Und das können wir natürlich massiv senken. Und dadurch, dass du die Leute mitnimmst, gleich auch bespielst, auch gleich die Unternehmenswerte anträgst, kannst du auch das richtige Onboarding operativ für den Job kannst du sehr gut machen, viele Lerninhalte noch dazu bringen und dann halt auch mitnehmen, was passiert im Unternehmen, was geht eigentlich gerade ab. Und also wir haben zum Beispiel ein sehr, sehr großes Retail-Unternehmen, die also haben uns Mitarbeiter geschrieben, hey, ich fühle mich zum ersten Mal Teil dieser Organisation. Ich bin nicht davor, waren das alles so kleine 50-Mann-Organisationen, mehrere tausend Läden in Deutschland und zum ersten Mal bin ich Teil eines Großen und das ist natürlich super motivierend und super geil, ja.
Lass uns mal zurückkommen zu der Frage. Und zwar, habt ihr das aus dem Bauch raus entwickelt oder habt ihr es mit Pilotkunden entwickelt?
Wir haben so einen Prototypen gebaut, haben den Kunden gezeigt oder möglichen Pilotkunden. Die fanden das kacke erstmal und haben dann so lange rumgeschraubt, bis es gut funktioniert und haben dann erste, wie ich sagen, so Pilotverträge mit Kunden gemacht, die mit uns gemeinsam die Lösung dann weiterentwickelt haben und weitergebaut haben. Und wir wollten, also uns war ganz wichtig, dass wir nur mit Kunden zusammenarbeiten, die auch wirklich nach für die Lösung zahlen. Weil alles, also eine Meinung zu Dingen haben immer viele Leute, aber wirklich dahin zu kommen, die Buyer-Persona muss nachher mögen und vor allem bei uns auch der User. Ne? Also wir bauen es im Nachhinein für die Leute auf der Fläche, die müssen das annehmen. Und wir haben so lange dran geschraubt, bis es Leute gerne gekauft haben und vor allem gerne verwendet haben. Also diese Usage-Gedanke ist einer unserer wichtigsten Kennzahlen, die wir haben. Ja.
Was war die erste These, die nicht aufgegangen ist, weil du meintest, die Kunden fanden es nicht gut?
Boah, wir sind erst damit gestartet, dass wir so neue Konzepte entwickelt haben, wie eigentlich ein Newsfeed funktioniert, so Chat und Newsfeed und solche Sachen ineinander vermischt und solche Sachen, wo wir gemerkt haben, hey, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir nehmen das, was am Markt am besten funktioniert. Wir nehmen den Feed von Instagram, wir nehmen den Chat von WhatsApp, wir nehmen das To-Do-List-Tool Wunderlist zum Beispiel und solche Sachen, wo wir gemerkt haben, okay, die haben so, die UX ist in den Leuten schon drin, es macht keinen Sinn, denen eine komplett neue Erfahrung überzustülpen und neue komplette Prinzipien, sondern wir müssen da sein, wo der Nutzer ist, auf der Fläche, was der davon denkt und wie er es verwendet. Und haben so angefangen dann mit den Oma-Tests, also unseren Großeltern mal die App zu geben, die mal so, hey, was denkst du, was guckst du, wie würdest du damit umgehen und so weiter. Und das sorgt dafür, dass du eine ganz simple, einfache App baust, aber die so funktioniert, wie es der Nutzer erwartet und nicht, wie du denkst, was super fancy ist. Ne? Also das haben wir sehr schnell und sehr hart lernen müssen am Anfang.
Weil ihr zu kompliziert, zu viel um die Ecke und dann am Ende Usage, also dass die Nutzung innerhalb der breiteren Masse der Arbeitnehmer, die erreicht werden sollen, weil wenn es dann irgendwie zum Beispiel 100.000 Leute ausgerollt wird, irgendwann mal das Produkt, dass da halt dann viele sonst sagen, verzeugt damit, sondern die wollen, brauchen eher ein Produkt, was sie schon quasi kennen, was so nah wie möglich dran ist.
Ja, so Usage Behavior ist sehr sehr angelernt. Ne? Also wie ein Facebook, wie ein Instagram-Feed funktioniert, ist sehr einheitlich. Ne? Du scrollst mit dem Daumen nach unten, du hast Post-Beiträge, die sind haben teilweise noch ein Livestreaming mit drin, teilweise ein Video etc. Aber wie du es verwendest, das guckt jeder an, jeder verbindet es gleich. Und wir kamen am Anfang auf so Ideen, dass wir irgendwie den Chat mit rein verbinden in den Newsfeed. Und alles könnte ja auch eine Nachricht sein. Und wir haben so ganz abgefahrene Konzepte am Anfang entwickelt und die ausprobiert, weil wir gemerkt haben, also lass überlegen, was funktioniert gut bei den Leuten, wo sind die und unsere Persona, der Werner von der Fläche oder Melanie von der Kasse, so diese Personas, die wir sehr stark treiben, auch innerhalb der Company, die sind auf Facebook, informieren sich da über Neuigkeiten und verkaufen ihre Autoreifen und schreiben mit ihrem Partner oder Partnerin über WhatsApp. Das sind die Tools, die haben noch nie von Outlook in ihrem Leben gehört. Die wissen nicht, was SAP ist. Und die brauchen eine ganz andere Nutzungserfahrung, ein ganz anderes Einstiegslevel. Und was auch völlig fair ist, die UX von diesen Tools, ist ja absolut Horror. Ja.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr von Prototypen, also ersten Prototypen, euren ersten zahlenden Pilotkunden hattet? Ungefähr.
Oh, das ging sehr schnell.
Okay. Also, das heißt, ihr habt auch dementsprechend schnell iteriert?
Ja, super schnell. Also das ist extrem schnell. Also ich glaube, von Prototyp bis zahlender Kunde, also wenige Wochen bis Monate, ja.
Das heißt, wie stelle ich mir einen Prototypen vor? War das irgendwie eher so eine PowerPoint, die ich durchklicken konnte? Oder war das dann irgendwie trotzdem schon mal so eine erste App-Version, die man nutzen konnte? Oder das wie war das?
War schon eine erste App-Version, ja.
Okay. Ja. Einfach nur, dass man es einordnen kann, weil es gibt ja solche und solche. Heute bastelt man es vielleicht mit Lovable oder mit Cursor. Damals ging das ja noch nicht, dementsprechend muss man da mal nachfragen.
Ich glaube, da hast du den Prozess wahrscheinlich von 1, 2, 3 Monaten jetzt wahrscheinlich mit solchen Tools wahrscheinlich auf 1, 2, 3 Tage minimiert, was super geil ist. Ne? Die Iterationsphase ist jetzt viel weiter vorne und viel mehr Entscheidungskraft etc. liegt jetzt beim Designer, aber auch viel mehr Verantwortung. Ne? Also das ist schon geil. Also wenn du heute noch was baust, was am Nutzer vorbeigeht, dann hast du eigentlich ein Problem.
Wenn wir uns das mal angucken, erste Pilotkunden, du sagst relativ schnell, wenige Wochen oder vielleicht 1, 2, 3 Monate. Ja. Wie schnell war es denn von, wir sind der erste Pilotkunde und wir führen das auch ein? Also das ist wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, wir können das mal an die ersten Mitarbeiter rausgeben. Ob das jetzt ein Team ist, ob das 3 Leute sind, das ist erstmal beiseite geschoben.
Ich bin ja ich habe ja früher bei Porsche gearbeitet und da so Data Science-Themen sehr stark vorangetrieben und mich damit beschäftigt. Und deswegen haben wir Porsche auch als einen der ersten Kunden gewinnen können. Die haben sich dann sehr stark, sehr, sehr schnell committed, da auch in größeren Rollout zu gehen in Leipzig und irgendwann später mal für die ganze Mannschaft. Das hat uns schon sehr geholfen, dass wir so die ersten paar hundert, paar tausend Nutzer da drauf hatten. Und aber was schon, was man schon sagen muss, also man wächst dann mit jedem Kunden, ne? Und erstmal einen Kunden, der irgendwie 5.000 Mitarbeiter hat, dann irgendwie 10.000, dann 50, dann 100, dann 200, dann 400.000. Also das ist schon, du wächst mit den Kunden mit und das ist jedes Mal, du unlockst so ein neues Segment, wo du reingehen kannst. Und das ist schon so ein Tool zu bauen für eine Company, die irgendwie 400.000, 500.000 Mitarbeiter hat, ist schon nochmal ein ganz eigenes Biest. Und das lernst du dann, das ist dann erstmal schmerzhaft mit dem Kunden auch. Und die Kunden investieren dann auch in dich, aber weil die auch die gleiche Vision haben. Ne? Also wir arbeiten zum Beispiel super eng, zum Beispiel mit Rewe zusammen, wo wir so entwickeln, die App für die Leute auf der Fläche, die MyRewe, wo die ganze Welt sich quasi da drin stattfindet und der komplette Lifecycle eigentlich mit der App abgedeckt wird. Oder auch zum Beispiel mit den Kollegen von Bosch, wo es wirklich darum geht, wie schaffen wir es eigentlich, den Werner von der Fläche eigentlich happy zu machen und ans Unternehmen zu binden, den auch mitzunehmen in dem Wandel vom Unternehmen und so weiter.
Was würdest du sagen, war das Schwierigste, Rollout-ready zu werden? Weil ich meine, am Ende ist es eine Lösung, wenn ich meinen Mitarbeitern sage, die sollen das jetzt benutzen und sie fangen an, das auch benutzen zu wollen, ist ja das Nervigste für mich als Firma, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Egal, ob das eine Funktionalität ist, ob ich die App nicht klicken kann, ob die langsam lädt. Was waren die Sachen, wo du sagst, okay, das hat am Anfang echt Sachen, wo wir wirklich geschwitzt haben, ob das hält?
Puh, ich glaube schon bei den ersten Kunden, die wir ausgerollt haben. Also wir waren uns sicher, dass das System für hunderte Nutzer funktioniert, aber nicht für Tausende. Das waren spannende Tage, wo wir uns, glaube ich, das sehr, sehr, sehr nervös angeguckt haben. Und ganz stark an der Skalierung gearbeitet haben. Das knackt man auch irgendwann, ne? Irgendwann, unser System kann jetzt auf Millionen von Nutzern relativ einfach skalieren. Aber das braucht auch schon Monate bis Jahre, bis man da mal dort ist. Also schon die ersten großen Nutzer-Rollouts, das waren, glaube ich, schon Sachen, da haben wir sehr geschwitzt. Und das waren schon all hands on deck Zeiten. Man kann das zu einem gewissen Grad simulieren. Aber so Sachen wie, wenn Herr Rossmann Geburtstag hat und 10.000 Leute irgendwie unter einem Post kommentieren, das sind Sachen, die antizipiert man jetzt nicht. Da hast du nun mal ganz eigene Behavior-Sachen. Das sind schon Sachen, du wächst damit deinen Aufgaben. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Kunden da mitzunehmen, transparent zu sein, wo man steht und auch einfach ganz schnell iterieren. Und so, dass die Leute Bock haben, mit dir zu wachsen, wenn man gerade so eine Software baut, die in solchen Skalierungen unterwegs ist. Und es hat, ja, dann haben die Kunden auch Bock drauf.
Wie habt ihr das anfangs gemacht? Habt ihr gesagt, hey, wir können nur Kunden nehmen, die bis zu einem gewissen Rollout-Größe haben wollen? Habt ihr gesagt, wenn wir einen größeren Kunden an Land ziehen würden, kriegen wir das schon irgendwie hin? Habt ihr gesagt, okay, wenn wir einen größeren Kunden an Land ziehen würden, dann sagen wir dem, hey, lass uns doch erstmal mit dem Rollout so beginnen, dass wir bis zu unserer Kapazitätsgrenze maximal kommen und dass wir parallel schon weiterbauen können für den nächsten Rollout? Wie habt ihr das gemanagt? Weil wenn ich könnte, dann würde ich ja irgendwie gern irgendwas haben, wo ich 100.000 Leute ausrollen kann. Wenn ich aber nur 5.000 ausrollen kann, dann muss ich mir die Frage stellen, okay, warte, ich könnte das jetzt closen. Ich weiß aber, ich brauche vielleicht eigentlich mehr Zeit. Wie kommuniziere ich das jetzt so schlau, dass ich den Kunden aber nicht verliere und der sich für einen Wettbewerber entscheidet oder irgendwas anderes? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also die Entry Barrier in so einen, würde ich sagen, in so einen Rollout zu kommen, schon allein 10.000 Mitarbeiter plus, ist schon hoch. Also weil du hast relativ krasse Anforderungen an so Organisationsstrukturen, die haben meistens noch irgendwie Subsidiary-Strukturen. Du hast hohe IT-Sec-Anforderungen, also IT-Sicherheitsthemen. Gleichzeitig arbeiten wir auch natürlich mit vielen sensiblen Daten, muss man auch zugeben, ne? Also wir wissen, also wir haben die Daten vom Mitarbeiter, was der verdient, aber auch, wann der seine Schicht hat, aber auch so, was das Sentiment gerade ist oder was er über seinen Chef denkt. Ne? Also wir haben sehr viele, sehr sensible Daten. Und das ist schon, da muss man schon erstmal reinwachsen. Gleichzeitig ist es, ich glaube, es ist wie im Leben immer, man kriegt auch alles hin, wenn man es schafft und wenn man sich die Ziele setzt. Ne? Und das ist so, glaube ich, deswegen meinte ich so mit diese Stages, da kommst du über Zeit hin. Ich glaube nicht, dass du jetzt eine App bauen kannst und sagen, ich roll die direkt mit einem Kunden auf 100.000 Nutzer aus. Das geht nicht. Also das ist eine Journey, da musst du hin. Und da ist die Entry Barrier in diesem Bereich ist schon echt hoch. Also das ist, wir haben erst mit kleinen Kunden angefangen, mit dem Bäcker um die Ecke, mit Non-Profits ums Eck, die uns aber, wenn möglich, schauen, die zahlen uns was. Aber das sind so erste Test-User, wo wir gucken können, was denken die, wie fühlen die sich, nutzen die das, was hookt die eigentlich, was bringt die wieder zurück in die App. Und wir haben Kunden, die öffnen die App 26 Mal am Tag. Und das ist ein Behavior, das wollten wir erzeugen, weil dann müssen wir, da sind wir was dran, was Wert hat. Und wenn es Wert für die Leute auf der Fläche hat, dann hat es auch Wert für die Company. Und ja.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz über wir sprechen.
Ja.
Wie habt ihr mal angefangen? Also was war das Setup, als du zum Beispiel für dich gesagt hast, hey, komm, machen jetzt Flip Fulltime?
Ja.
Wer war wir und warum?
Das war Jack Honig und Johannes am Anfang. Johannes ist relativ schnell raus, noch im ersten Jahr. Aber das Setup Giacomo und ich, ich kenne Giacomo noch von der Schule. Also wir haben davor Flip noch eine Agentur mal gegründet und haben so Webseiten und Apps und so ein Zeug gebaut. Und kannten das, wir haben schon zusammengearbeitet und gesagt, hey, wir haben ein Thema, wir haben Bock irgendwie, also das ist ein Riesenpotenzial, das ist der größten Märkte, die du dir vorstellen kannst, das müssen wir angehen. Und genau, haben zusammen losgelegt, haben dann die ersten Leute geheiert, haben relativ schnell große Kunden auch mit an Bord holen können. Also Pilotkunden, aber auch waren super schnell profitabel und haben dann so ein kleines 10-Mann-Team aufgebaut und sind dann irgendwann haben dann irgendwann mal gesagt, hey, okay, wir wollen das Thema global skalieren, haben uns entschieden, der VC-Weg ist der richtige für uns, haben dann damals Bernhard Jankel, Nils Seele und Claude Ritter kennengelernt und gesagt, hey, das ist ein geiles Konsortium, mit dem haben wir Bock, das noch größer zu machen, haben unsere erste Seed-Runde gemacht und genau, haben dann noch auf der weiteren ein bisschen mehr Geld geraced. Und genau, probiert das Thema groß aufzuziehen.
Konstrukt ist dann Lea Partners, Cavalry und
einige Business Angels noch mit dabei.
Okay, ich wollte nur gerade wissen, ob ich noch einen Fonds daraus vergesse.
Ja, in der Seed-Runde waren das, also heute Cavalry oder jetzt neuerdings NAP Ventures.
Ja, stimmt. Noch gar nicht hinterhergekommen. Zu wenig auf LinkedIn inzwischen, um sowas mitzubekommen.
Und Lea Partners mit auch spannenden Angels mit dabei, von Jürgen Hambrecht bis Kurt Lauck und so weiter. Und haben dann noch eine Series A gemacht und haben da dann quasi HV Capital mit dazu genommen und Notion Capital. Und genau, glaube ich, haben sie endet das Konsortium.
Was war die verrückteste Story im Fundraising, wo du sagst, du musst nicht sagen, wer es war, sonst kannst du mir die Story nicht erzählen. Dementsprechend bitte mal so die verrückteste Sache. Was war das Verrückteste, was du im Fundraising erlebt hast?
Boah, gute Frage. Also es gibt schon ein, zwei Stories.
Ja, hau raus, du sollst ja keinen Namen nennen. Das ist ja das, wir schwächen das ja. Durch Anonymisieren kannst du mir die Geschichte erzählen. Würdest du sie nicht anonymisieren, könntest du nur sagen, der war's, aber du kannst mir die Geschichte nicht sagen. Ja. Ich habe lieber die Geschichte als den Namen.
Ja, es gibt glaube ich, schon ein sehr großer Name im Markt, der noch den Deal gewinnen wollte und gesagt hat, hier ist das Blank Term Sheet, schreibt alles rein, was ihr wollt. Genau, das war dann auch ein Offer, wo uns sehr gefreut hat, aber wo wir gesagt haben, wir gehen doch damals mit HV, haben wir ein sehr gutes Gefühl hatten mit denen.
Warum dann nicht mit dem anderen? Also so, ich glaube, man kann ja mal, das eine ist, warum nimmt man jemanden, sondern warum nimmt man auch jemanden nicht? Ne? Ich meine, am Ende, ihr hättet eine größere Bewertung reinschreiben können, mehr Geld, wie auch immer. Warum habt ihr das zum Beispiel nicht gemacht?
Ich glaube, in dem Punkt, weil wir, glaube ich, also wir haben immer unsere Investoren ausgesucht nach, was sind das für Persönlichkeiten, haben die Erfahrungen in dem Space und haben die, also wir sagen auch, also wir sind ganz unangenehme Gründer. Wir lagern ein bisschen Arbeit auch an unsere Investoren aus, an unsere VCs und wollen auch, dass die mitarbeiten. Also das ist eine ganz klare Anforderung und haben da auch Bock drauf. Deswegen, ich glaube, wenn wir eine Sache richtig gemacht haben, dann ist es, glaube ich, unser Investorenkreis. Haben sehr, sehr gute VCs mit an Bord, die alle Bock haben, die alle mit das Thema halt vorantreiben, haben sehr, sehr gute Business Angels mit dabei. Und doch dieses Konsortium, das hat Flip schon sehr gestärkt und dazu geführt, dass wir auch erfolgreich sein können. Und die extrem supportive sind, in schlechten Zeiten einen mit aufbauen, in guten Zeiten, aber auch jetzt nicht völlig übertreiben. Und das ist, glaube ich, so eine sehr gute, eine sehr healthy Relationship. Und ich würde es genauso nochmal machen. Ne?
Was bedeutet mithelfen? Bedeutet das, hey Fabian, mach mal eine Intro? Oder kennst du den gut genug für eine Intro? Oder bedeutet das wirklich auch andere Themen übernehmen?
Boah, gute Frage. Also zum Beispiel Notion Capital. Wir hatten ein Thema im Customer Success. Sind damals Customer Success sehr supportmäßig angegangen und wollten das irgendwie anders bauen. Haben uns bei Notion gemeldet, die ein ultra geiles Plattformteam haben zum Beispiel. Und haben, hey, wir haben hier das und das Thema, kein Thema. Und haben die gesagt, und zwei Tage später war der Gründer von Gainsight, einer größten Customer Success Plattform, hat mit uns in Stuttgart Workshops gemacht, wie baut man den Customer Success Bereich der Zukunft auf, ne? Und also solche Sachen bis zu in Intros zu spannenden Kunden, bis zu sehr strategischen Themen. Wie gehen wir es eigentlich an? Gerade wir haben letztes Jahr eine Acquisition gemacht. Wie strukturieren wir das? Haben zum Beispiel Lehrpartners extrem viel Erfahrung mit in dem Bereich. Wie macht man M&A richtig? Wie baut man das richtig auf? Wie funktioniert eine gute Post-Merger-Integration? Ja, also das ist unfassbar, unfassbar wichtiges Wissen und spannendes Wissen, das man als First-Time-Founder auf jeden Fall nicht hat. Ne?
Gainsight ist ein guter Reminder. Das Interview habe ich irgendwann mal verschoben und wir haben noch keinen neuen Termin gemacht.
Da können wir supporten.
Ja, das ist nicht das Problem. Ich muss nochmal nachhaken. Das ist ein guter Reminder. You heard it here first. Aber wenn du sagst, so immer wieder mit Themen unterstützt etc., lass uns mal kurz zum Anfang zurückkommen. Ich meine, am Ende, ihr seid logischerweise anfangs zurück gestartet, wart dann zwei Mitgründer. Ich weiß nicht, ob ihr dann, hattet ihr in der Zeit schon Team oder seid ihr dann zu zweit auch zwischenzeitlich gelaufen, du und Jaco?
Das, was wir die Agentur ja hatten davor, hatten wir wahrscheinlich gute Leute, mit denen wir schon zusammengearbeitet hatten, hatten schon quasi so ein erstes Grundteam und haben damals Lisa, Tom quasi schon unsere ersten Hires in dem Bereich, die quasi mit direkt an Bord geholt. Lisa ist heute unsere Customer Success Chefin zum Beispiel, Tom unser IT-Chef, genau.
Wie denkst du über, gerade wenn wir das Thema haben, erste Mitarbeiter, über Seniorität versus einfach Lust und Bock an Themen zu arbeiten und so ein bisschen den Vertrauensvorschuss geben und sagen, die werden da schon reinwachsen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da haben wir extrem viele Learnings gemacht. Da haben wir am Anfang sehr, sehr juniorisch eingestellt, weil wir einfach selber keine Ahnung hatten. Haben dann den harten Change gemacht, haben dann super seniorig eingestellt. Und du kannst underhiren und du kannst ganz krass überhiren. Ne? Das gibt's beides und das haben wir beides falsch gemacht und in den Cycles. Und ich glaube, das haben wir jetzt erst in den letzten Jahren erst richtig hinbekommen. Und das ist schon, so jemand, der aus dem Konzern kommt, glaubt oft, er weiß, worauf er sich einlässt bei so einer Company, bei einem Startup-Scale-Up. Und die werden meistens von der Realität erstmal erschlagen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten auch. Deswegen ist es schon, was sehr wichtig ist beim Hiring, die Leute aus demselben Habitat zu holen. Also einen Vertriebler, der in einem Scale-Up erfolgreich war, in einem anderen, die Chance, dass der bei uns erfolgreich ist, relativ hoch. Jemand, der aus einem absoluten Großkonzern kommt, der quasi bei Salesforce nur noch die Bestellung annehmen muss und im Endeffekt unterschreiben muss, der tut sich, glaube ich, erstmal schwer bei uns. Und das ist schon, die Leute aus dem richtigen Habitat, das ist ein unfassbar wichtiger Indikator, was wir sehen für Success. Und deswegen eine gesunde Mischung hinkriegen aus Leute aufbauen aus dem eigenen Team und sehr erfahrene Professionals einzustellen, ist, glaube ich, genau der, also das ist den Mix, den man hinkriegen muss. Und den haben wir erst in den letzten Jahren hinbekommen. Und das siehst du auch in den Departments. Da, wo wir das richtig gut hinbekommen haben, die Departments gehen durch die Decke. Da, wo es nicht der Fall ist, strugglen wir noch ein bisschen und arbeiten da noch dran, ja.
Ohne, dass wir das jetzt schwarz und weiß denken, aber ist es dann quasi so, dass du sagst, hey, wir holen generell niemanden aus dem Konzern, außer zum Beispiel für die Rolle ist das Verständnis der Workforce so extrem wichtig, dass es da schon Sinn macht, jemanden aus einem anderen Habitat zu holen? Oder ist es was, wo du sagst, okay, das kommt schon sehr auf den Bereich an, ob nicht doch mal jemand aus dem Konzern passen kann?
Sagen wir es mal so, unser Legal Counsel, der kommt von Oracle, ne? Also der spricht nur auf der anderen Seite auch mit den Legal Counsels von diesen Master Service Agreement Themen bis zu den Data Privacy Themen etc. Der muss die Konzernsprache sprechen, da passt es perfekt. Da kannst du jemanden aus dem Konzernhabitat nehmen. Wo das nicht passt, ist zum Beispiel, wenn du einen Bereich neu aufbauen musst. Und so die Frage ist immer, der wichtigste Job im Hiring ist eigentlich erstmal die Rolle zu verstehen, was brauche ich eigentlich. Das macht man viel zu schnell. Das klassische HR-Funktion, ich mache mal kurz eine Rollenbeschreibung und dann suche ich das. Und eigentlich diesen Prozess, sich zu überlegen, wen brauche ich, dann mit den Leuten im Markt zu sprechen, die Rolle mal ganz genau nochmal zu schärfen. Das sind meine Challenges, mit den besten Leuten im Markt zu sprechen. Das sind meine Challenges heute. Wen suche ich eigentlich? Das zu challengen und dann ins Hiring zu gehen, mit einem guten Referencing. Das ist eigentlich so der Key, wie du gute Leute hirst. Und das mussten wir auch erst über die Zeit lernen. Ne?
Worauf achtest du dann? Du hast jetzt gesagt, okay, Habitat muss passen, aber was sind so Punkte, wo du sagst, geht gar nicht? Und was sind so Punkte, wo du sagst, ja, danach suche ich eigentlich?
Commitment. Also wir sind eine High-Intense-Organisation und wollen auch, also wir wollen gewinnen. Das ist ganz klar. Und deswegen, Commitment ist ein großer Ask von uns. Und Das ist auch so der Grund eins, ein Punkt, wo wir suchen, haben die Leute Bock, in diesem Bereich zu gewinnen und wollen mit uns gewinnen. Und das ist so erstmal das Allerwichtigste. Und wenn du das grundsätzlich hast, dann, also je stärker das ausgeprägt ist, umso mehr kannst du natürlich über andere Themen wechseln. Und schon Punkt zwei ist, glaube ich, eine Firma wie unsere in unserer Phase, in der Scale-Up-Phase, so zwischen, also in der Phase von 0 bis 100 Mitarbeiter, oder 0 bis 10 Mitarbeiter wächst die Firma sehr, also wächst die Firma oder verhält sich sehr anders, dann nochmal 10 bis 30, 30 bis 50, 50 bis 100, 100 bis 150. Das sind alles verschiedene Phasen und gerade in dieser 150er-Phase, das ist schon immer was anderes. Und dass Leute müssen auch offen für Veränderungen sein. Ne? Das ist ganz wichtig. Und Veränderung braucht Energie und dann musst du selber dafür offen sein und gewollt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du so ein Grundproblem. Und das ist auch so der Punkt. Es gibt manche Mitarbeiterinnen, die passen halt in die Phase rein, aber nicht mehr in die nächste. Und das ist völlig normal und das wird auch passieren. Und da siehst du aber die offen für Veränderungen sind, die vor allem Veränderungen embracen, also die für diesen Change, die Bock auf diesen Change haben und auf diese Weiterentwicklung, die wachsen da super mit und wachsen super rein und die quasi an den alten Zeiten nachhängen und so weiter, die haben meistens Probleme, in die nächste Phase zu kommen. Ja. Und es ist nicht so, dass die alten Zeiten nicht schön waren und dass wir das nicht auch irgendwie cherished, dass es eine geile Zeit war und Bock gemacht hat. Aber vor allem ist das Wichtige ist die Offenheit für das nächste Kapitel. Ja.
Um ein Team führen zu können, muss man selber führen lernen. Wie leicht ist dir anfangs gefallen, zu delegieren und Verantwortung abzugeben und auch mal von ein paar Dingen loszulassen? Und wie sieht das heute aus?
Führen ist ein Skill, den man lernen muss. Ein komplett neuer Skill. Und den hat man am Anfang nicht. Du hast so Grundpersönlichkeitstendenzen, die dich vielleicht ein bisschen dafür besser eignen, ein bisschen schlechter. Aber es ist ein Skill, den jeder lernen muss. Und das ist am Anfang super, super schwierig. Meine Methode war am Anfang im Endeffekt, also massiv mehr zu arbeiten und im Endeffekt im Notfall, wenn es nicht klappt, wenn die Leute den Task nicht hinkriegen oder was weiß ich, halt selber zu machen. Also sehr Warrior-Mode-mäßig. Und das war schon, was ich lernen musste, dann über die Zeit das abzulegen und eher so in die Strategierolle zu gehen. Und wenn es super brennt in den Bereich, auch super mit reinzugehen, hands-on zu sein und auch in den Details noch zu sein in den Bereichen teilweise. Und das stellt natürlich sicher in den Bereichen, dass die Kollegen auch in den Details sein müssen und das verstehen von oben bis unten. Aber vor allem mich da rauszunehmen, auf eine strategische Ebene zu ziehen, aber immer noch klar zu sagen, also in die Richtung geht's.
Eine Sache, die ich bei dir immer bemerkenswert fand, ist, dass ich glaube, dass du mit deiner Assistentin ein extrem gutes Setup gefunden hast, was für dich funktioniert. Deswegen die Frage, die mich interessiert, abgesehen von Daisy, wie sieht dein Supportsystem um dich herum aus?
Ja.
Und was braucht es, dass das so funktionieren kann?
Haben wir auch ein bisschen länger gebraucht, bis wir das hinbekommen. Aber im Endeffekt, das Supportsystem ist das dein Schwächenprofil. Ne? Also du musst überlegen, was sind deine Schwächen? Und so musst du dein Supportsystem bauen. Und wir haben einen extrem starken CFO inzwischen, der sehr ganz nüchtern zahlenorientiert alles immer betrachtet. Sehr, sehr guten Head of Strategy noch. Fabi Winkels quasi, der quasi noch sehr auch sehr analytisch alles immer jederzeit hinterfragt, betrachtet, steuert, mitsteuert. Und hat einen sehr, sehr guten Chief of Staff noch, der auch sehr tief in die Themen mit reingehen kann, die Bereiche supporten kann und sich dann wieder rausziehen kann. Und plus die Zusammenarbeit mit meiner Assistentin funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ja.
Lass uns mal durchgehen. Wie unterscheidet sich heutzutage ein Chief of Staff von einer Executive Assistant? Weil ich glaube, viele verallgemeinern zu sehr bei den Rollenbeschreibungen.
Ja.
Und dementsprechend würde ich gerne einmal diese Differenzierung klären.
Also die Rolle, wie wir sie leben, das ist immer eine Frage. Ein Chief of Staff ist so eine Art, würde ich sagen, Mini-CEO, der operativ sein kann und in Bereiche reingeht und Sachen fixt und dann wieder rausgeht. Und das, so leben wir die Rolle. Der, zum Beispiel Marian, eine Waffe, eine extreme Waffe, der wirklich, also da gibt es ein Thema, der arbeitet perfekt aus, exekutiert es, bringt es in die Organisation und zieht sich dann wieder zurück. Und und das halt bei den wichtigsten Topics. Und da sind wir sehr allein, ne? Wir haben ein sehr ähnliches Persönlichkeitsprofil. Und deswegen, ich weiß schon automatisch, der würde die Sachen genauso angehen wie ich. Und deswegen kann ich gewisse Themen dem einfach komplett übergeben. Und das hilft mir, also ein verlängerter Arm von meiner Seite nochmal. Gleichzeitig so mit dem Head of Strategy und dem CFO, die extrem analytisch nochmal Sachen, wenn die Top-Level-KPIs in meinem Bereich irgendwie keine Klarheit ergeben oder irgendwie irgendwelche Themen da off sind, die nochmal genauer reingehen können und bis ins letzte Detail das Thema analysieren können und dann eine Course of Action, verschiedenste Bereiche vorschlagen und teilweise selber exekutieren oder in die Abstimmung bringen oder mit mir in die Entscheidung gehen. Das, ja, und im Endeffekt würde ich sagen, und die Assistant-Rolle ist bei uns sehr, wie gesagt, sekretärlastig ausgehen, also sich vom Office kümmern, gucken, dass das Office, die ganzen, also Offices da weltweit irgendwie in good shape sind, bis auch irgendwie Kundentermine organisieren, Kalendermanagement, solche klassischen Themen und Chief of Staff sehr stark Ministerium-lastig, Head of Strategy extrem, also Marktanalyse, welche Companies sind gerade spannend, sehr M&A-orientiert. Ja.
Wann wurde M&A für euch spannend?
Glaube ich schon auch mit dem Hiring von einem Head of Strategy, der von Bain kommt und da im M&A-Bereich geleitet und aufgebaut hat. Das war ein immer Thema, das wir machen wollten, aber wir haben genau diesen Hire genau so gemacht. Das ist ein Skill, den wir mit an Bord holen wollten und haben dann auch letztes Jahr im Oktober war es, eine Company gekauft, eine Support-Plattform, heißt, die haben hinter Meta oder hinter Facebook Workplace quasi diese Bots gebaut, diesen Agentic Layer. Wir wollten diesen Agentic Layer für unsere AI, wir nennen es Flip Intelligence. Genau, und haben das dafür gekauft und das als Basis-Layer. Und genau.
In dem Fall habt ihr dann quasi aus Produktrelevanz dazu gekauft.
Produktrelevanz, aber auch eine Acquihire-Perspektive. Mhm. Also haben uns da großes Talent eingekauft für, weil es klar war, also Flip Intelligence ist die Zukunft. Wir haben ultra spannende Daten bei uns. Mit denen kann man extrem viel geile Sachen machen. Und wir glauben einfach, wir wussten, wir müssen all in gehen in die AI und nicht AI empowered sein, sondern AI first. Und genau. Deswegen war das für uns ein No-Brainer, dass wir das machen müssen. Und haben uns dann im Markt umgeschaut und haben eine sehr spannende Company gefunden. Und haben da sehr starkes Talent auch in der gesehen und war uns klar, das müssen wir an Bord bringen. Und das muss ein Teil von Flip sein und auch der Core von Flip und von Flip Intelligence sein.
Habt ihr denn in dem Fall über Cash Acquisition nachgedacht, über Share Deal, das zu mixen? Welche Fragen stellt man sich da so, wenn man da das erste Mal eine Firma kauft?
Genau diese Themen, wie viel Geld habe ich eigentlich, also was will ich eigentlich kaufen, was kann ich damit erreichen und wie finanziere ich das, die ganze Sache? Und das ist schon, wir haben sehr, sehr gute Investoren an Bord, die uns da sehr großen Freiraum gegeben haben, die gesagt haben, wenn was Sinn macht, sind wir dabei. Und deswegen waren wir relativ frei und konnten auch diesen Deal in der Geschwindigkeit abwickeln. Ne? Das waren wenige Wochen, in denen wir das über die Bühne gebracht haben. Hatten eine kurze Zeit auch King Charles bei uns im Cap-Table durch einen Fehler weil es eine englische Company war, hat einer der Shareholder dort einen kleinen Fehler gemacht und hatten plötzlich den König mit dem Cap-Table. Das mussten wir da erstmal lösen, das hat das ein bisschen verlängert, aber grundsätzlich ging es extrem schnell, haben wir extrem schnell exekutiert und haben wirklich ein geiles Team damit auch an Bord geholt, ja.
Darfst du sagen, in welcher Größenordnung die Akquisition war?
Das disclosen wir nicht, aber es war schon signifikant, ja.
Okay. Und das heißt, ich nehme den Ganzen, ihr habt das über Venture Money bezahlt oder konntet ihr das mixen, Teil Venture, Teil Shares, Teil dann vielleicht auch nochmal eine Bank?
Im Endeffekt war es ein großer Mix aus allem, dass wir das nur hinbekommen haben. Ich glaube, retrospektiv ein sehr profitabler und sehr, sehr, sehr guter Deal. Gleichzeitig glaube ich auch für uns in dem Zeitpunkt ein großes Risiko auch. Im Nachhinein bin ich extrem dankbar, dass wir es gemacht haben und die PMI hat extrem gut funktioniert und das, die Bot-Plattform, das sind jetzt alle, sind es alles richtige Flipster geworden, die arbeiten alle, das ist richtig geil. Also, wir haben brutal, also, wir haben einfach gemerkt, der Culture-Fit ist einfach auch da. Wo klar war, okay, wir holen diese, also waren so 20 Mann, als wir die Firma gekauft haben in dem Zeitpunkt und genau, haben den Großteil der Mitarbeiter auch mit zu uns geholt.
Welche Rolle spielt M&A deiner Meinung nach die nächsten Monate und Jahre?
Wird schon noch eine große Rolle spielen. Also ich glaube, dass wir für uns war es wichtig, diesen Skill aufzubauen, das zu können, das durch exekutieren zu können, die Learnings dabei zu haben. Und das wird eine große Rolle spielen noch in der Zukunft auch, ja. Also
perspektivisch wieder Talent und Produktexpertise oder dann eher Kundenzugang?
Ich glaube beides. Mhm. Ich glaube eher, würde ich sagen, produktfokussiert. Wir haben einfach einen sehr starken CPT auch, mit dem der das auch schon ein paar Mal gemacht hat, wo wir das einfach sehr, sehr gut durchexekutieren können. Und hatten gerade Tech-Stack war nach wenigen Wochen/Monaten sehr schon vereint, was bei manchen Jahre braucht. Das war unser größter Risk, glaube ich, in diesem ganzen Thema. Wir halten nach beiden Themen die Augen offen und beschäftigen uns damit auch schon signifikant, ja.
Wenn wir einmal weiterdenken, ein Thema, das mich interessiert, ich meine, ihr habt jetzt inzwischen doch einiges an Geld aufgenommen, also sind so über 60 Millionen an Funding in Flip geflossen. Wenn ein Thema, was ich immer spannend finde, wie denkst du über Burn-Management und Profitabilität nach?
Also wir bewegen uns schon stark Richtung Break-Even, ne? Also das ist schon, also wir werden nächstes Jahr profitabel sein. Das ist schon, da wollen wir ganz klar hin. Und das ist schon.
Das heißt, ihr seid Unit Economic profitabel, aber weil sonst könntet ihr ja quasi nicht mit jedem neuen Kunden irgendwie sauber draufstacken, aber ihr habt trotzdem im Gesamt so viel Overhead, dass ihr noch in die Richtung müsst?
Ja, also ich glaube, wir sind schon immer schwäbisch gewesen. Es gab auch Zeiten, da haben wir zu viel Geld verbrannt. Das ist schon richtig, aber da kommen wir stark weg und schnell weg und sind da auf einem guten Weg auch. Und kommen da, glaube ich, in schon ganz gute Unique Economics nächstes Jahr rein, ja.
Okay.
Oder also sind schon da und sind auch nächstes Jahr da.
Hattet ihr so eine, also musstet ihr euch hart irgendwie mal zusammenreißen? Du meinst, ihr wart schwäbisch, das heißt, ihr habt größtenteils immer drauf geguckt? Oder ich meine, ich kann sagen, meine Stärke ist jetzt nicht irgendwie zu gucken und jeden Euro umzudrehen. Ja. Dementsprechend hast du dann gesagt, okay, ich fundraise anhand eines akuten Plans, oder hast du gesagt, ich fundraise, was ich kriege und will einfach die Größenordnung haben? Soweit, das sind ja Fragen, die man sich dann stellen muss, je nachdem, wie du hast einen CFO geheiert, weil du sagst, okay, dein Schwächenprofil ausgleichen, dementsprechend wirst du nicht der Typ gewesen sein, der nur auf Zahlen geachtet hat. So, ich will nur mal verstehen, weil am Ende für viele ist das ja dieselbe Journey, vor der sie stehen.
Also ich glaube schon, wir haben eine sehr große Series A geraced und haben schon gedacht, wir müssen das jetzt Geld unbedingt deployen etc. Und das ist schon ein Fehler, den wir gemacht haben, zu früh zu viel Geld deployen in Bereiche, die noch nicht funktionieren. Also wenn du die Leading und Lagging Indicators für den Bereich anguckst, die müssen passen, bevor du da rein investierst. Und teilweise haben wir Bereiche zu früh rein investiert und noch zu viel. Und entweder hatten die noch keinen Fit for Scale oder wir haben zu viel investiert, dass es diese Unit Economics auch verloren hat. Ich glaube, das ist schon so, das haben wir schon nach unserer Series A, da haben wir den einen oder anderen Fehler gemacht, auch großen Fehler. Also das haben wir dann lernen müssen, das auch, glaube ich, da wieder das Ruder umreißen und in die richtige Richtung zu bringen, zu gucken, dass alle Unit Economics in dem Bereich stimmen, und wir arbeiten noch jeden Tag dran. Ne? Also das ist schon, wir sind extrem KPI-orientiert geworden inzwischen und gucken uns alle Leading und Lagging Indicators für jede Function konstant an. Sind auch für jeden in der Company, für jeden transparent, und damit wissen wir schon sehr genau, also welche Bereiche funktionieren wie gut und wo haben wir noch Arbeit vor uns. Und ja.
Was würdest du sagen, in welchem Bereich habt ihr die größten Fehler gemacht?
Boah, ich schon glaube ich, also ich glaube, in allen Bereichen haben wir Fehler gemacht, ehrlich gesagt. Das ist schon, also das ist, wir haben sicher einige, also sehr früh Fehler im Produkt gemacht. Wie wir das Produkt gebaut haben, haben wir da nochmal die Philosophie komplett umgestellt. Nochmal sind ganz nah jetzt am Kunden dran, etc. Früher sehr, sehr weit weg vom Kunden, jetzt inzwischen extrem nah am Kunden dran. Das ist ein Riesen-Learning, dass wir das komplett umdrehen mussten auch, aber auch in der Go-to-Market-Function. In allen Bereichen hatten wir da Learnings, ne? Und das ist schon, siehst du auch jetzt massiv in den KPIs.
Was sind die größten Learnings für Enterprise Sales? Dafür müssen wir eigentlich irgendwann nochmal Flo Dostert mit dir zusammensetzen und es in Ruhe machen lassen, aber so eine Kurzform können wir ja jetzt hier schon mal außerhalb von Sales Bakery mal kurz anreißen.
Ja, Enterprise Sales ist schon so eine kleine Kunstform für sich. Also vor allem ist so Large Enterprise Strategic Sales ist schon eine kleine Kunstform von sich und sehr eigentlich näher am Consulting, als es eigentlich am Sales ist, würde ich fast schon sagen. Also die richtig, richtig guten Seller mit einem ganz großen Ticket, siebenstellig, das sind eigentlich Consulter, die den Kunden, durch den Kunden extrem gut begleiten. Und ja, also ich glaube, der Schlüssel liegt da drin, konstant für den Kunden ready zu schaffen, nicht den Atem zu verlieren und dann auch einfach diese sehr großen Tickets über die Ziellinie zu kriegen. Und es gibt Leute, die können das, und es gibt Leute, die können das nicht. Und das ist eine Kunstform. Und das kannst du, glaube ich, auch nur bedingt lernen. Ne?
Schafft ihr es, die zu identifizieren, die es können, oder müsst ihr auch auf die harte Tour lernen, so hey, die Person konnte es leider doch nicht?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir schon inzwischen so ein Key-Profil haben, wo wir glauben, also wo wir sehen, das funktioniert repetitiv. Du liegst, aber im Sales liegst du am meisten noch daneben. Also das ist schon, wenn du die Fluktuation oder wie viele Leute die Probezeit schaffen, ist im Sales schon bei uns in den Bereichen am höchsten. Das ist so.
Kannst du eine grobe Zahl nennen? Ich habe keine Ahnung. Du kannst mir sagen, einer aus 3 schafft sie nicht, oder könntest auch sagen, einer aus 10, ich hätte keinen Plan.
Wir sind extrem picky, muss man zugeben. Ja. Also, ich glaube, so 40% der Leute, also wirklich in diesem für den verschiedenen Bereich schaffen ihre Probezeit nicht.
Okay, also 60% also, kommen durch, aber ja. Dann wäre die Frage, wie viel erreichen Quota und so, dann kommen wir aber in Details, die du mir nicht nennen willst, glaube ich, aber.
Ja, wobei, da sind wir auch nicht so schlecht unterwegs. Ja.
Wenn du auf die nächsten Jahre guckst, was würdest du sagen, muss passieren? Weil du sagst, du hast zweimal gesagt, so hey, wir wollen gewinnen.
Ja.
So, ihr macht Large Enterprise viel, dementsprechend, das ist kein reiner Winner-Takes-It-All-Markt. Es ist jetzt nicht nur, es überlebt nur ein Player.
Ja.
Aber was würdest du sagen, was muss passieren, welche Hypothesen müssen aufgehen, dass wir hier in 5 bis 10 Jahren sitzen und du sagst, hey, ich habe es damals gesagt, wir haben unsere Kategorie gewonnen.
Ich glaube für uns, also der AI-Trend muss so weitergehen. Das ist für uns signifikant, weil wir da schon am weitesten im Markt sind. Also wenn das jetzt, wenn da jetzt alle Ende des Jahres auf die Idee kommen, dass das doch nicht der richtige Move ist, wäre das schlecht für uns. Also ich glaube, was muss aufgehen? Wir glauben ganz stark, AI an die Frontline bringen. Das Thema, und das muss in Zukunft auch noch Need haben, da glauben wir ganz stark dran. Dann ist das Thema des Unified Interfaces. Also diesen Need, mehrere Plattformen zusammenzuführen und also noch System of Record übergreifend. Das muss weiter Need sein. Und glaube ich auch so, also das sieht man auch bei unserem Umsatz gerade aktuell beim Neuumsatz, der sehr stark international ist inzwischen. Ne? Also wir haben gerade so Q2, 50% internationaler Neuumsatz. Das Europa muss es auch noch, also die Wirtschaft in Europa darf jetzt nicht komplett zusammenklappen. Und ich glaube, wenn die 3 Themen gegeben sind, dann können wir es schaffen. Ne? Und das ist, ich glaube, wir haben alle Mittel bei uns. Ne? Also ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, dann lag es an uns. Wir haben alle Möglichkeiten, das zu schaffen. Und das ist, wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir uns selber die Steine in den Weg gelegt. Ich glaube, so, unser Surrounding hat uns alle Möglichkeiten gegeben und es liegt an uns, das möglich zu machen. Und da werden verschiedenste Hürden und was weiß ich noch alles kommen. Aber ich glaube, was wir nicht machen können, ist mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, es lag daran. Ich glaube, die Verantwortung liegt ganz stark bei uns, erfolgreich zu sein. Ja.
Das ist doch mal ein Statement zum Ende. Das passt doch, glaube ich, um hier einmal aufzuhören, weil es natürlich auch so ein bisschen Raum dafür gibt, wann anders nochmal zu einem anderen Thema zu sprechen und so ein bisschen zu beleuchten, was sich seitdem getan hat. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wenn du magst, kannst du zum Ende der Episode nochmal ein paar Gedanken, ein paar Erfahrungswerte oder einen Tipp irgendwie an all die Gründer und Gründerinnen da draußen dalassen, die noch zuhören. Dementsprechend vielen, vielen Dank, Bene. Ich übergebe dir die letzten Worte dieser Unicorn Bakery Episode.
Jetzt hat natürlich der Druck hoch, Fabi. Ich glaube, die richtigen Mitarbeiter richtig gut zu incentivieren. Ich glaube auch, was wir auch eine richtige Entscheidung war, also ESOP großzügig auszugeben, aber lange Cliff-Zeiten. Also zum Beispiel haben 2-Jahres-Cliff mit einem 4-Jahres-Vesting insgesamt. Glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, weil es viele Mitarbeiter gibt, die so ein Jahr mit dabei sind und aber nicht so wirklich viel Value gebracht haben. Aber wenn jemand mit zwei Jahre in diesen verschiedensten Phasen sich behauptet und Value kreiert, dann soll dem auch ein großer Teil der Company gehören und irgendwie die Zukunft mitgestalten zu können. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und ich glaube, ein sehr starkes Gründerprofil in der Company noch zu haben, auch die, stimmrechtlich die Hoheit zu haben, so Themen wie Founder Shares und so, sind auch sehr, sehr spannend. Also erhöhtes Stimmrecht in der Company sind sehr zu empfehlen. Genau.
Vielen lieben Dank. Und ich verlinke natürlich sowohl Flip als auch dein LinkedIn einmal in den Shownotes. Kann man dir entweder schreiben und auch einmal sich generell angucken, was ihr noch macht. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Finde ich völlig.
Bin hat ein bisschen tiefer einblicken lassen. Macht sonst eigentlich gar nicht so viel Interviews. Vielleicht mal mit dem Handelsblatt oder so, wenn eine neue Runde passiert. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, hier mal Einblicke in den Aufbau von Flip zu bekommen. Wahrscheinlich eins der spannendsten und unterschätzendsten Startups in Deutschland, auch aus dem Stuttgarter Raum, dementsprechend gar nicht so präsent in Berlin oder in München. Und dann aber so tief drin in so vielen großen Konzernen mit globalen Kunden, mit teilweise zehntausenden Usern in einer Firma, dementsprechend auch große Verträge. Das ist wirklich beeindruckend, was sie da bauen und was er da auch in den nächsten Jahren vorhat. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt. Ich würde es ihm sehr gönnen. Ich mag Bene wirklich sehr, dass sie diesen Markt für sich gewinnen und am Ende er sagen kann, so wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, zum Ende hin, dass sie den Markt gewonnen haben. Und werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und wenn es irgendwie konkrete Themen gibt, wo wir nochmal drauf eingehen sollen, auch hier nochmal einladen, um nochmal zu vertiefen. Und deswegen, falls du mehr zu Bene sehen willst, LinkedIn und Flip gibt's in den Shownotes. Ansonsten empfiehl die Episode gerne an einen Freund oder eine Freundin weiter, die daraus was lernen können. Und folge dem Podcast, abonniere den. Das würde uns sehr helfen, die Show größer zu machen und noch mehr relevante Gäste mit reinzuholen. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.